Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Drei Klassiker-Duelle und ein Duell der Außenseiter, das werden wir an den beiden besten Tagen des Snooker-Jahres erleben, dem Viertelfinale der Snooker-WM. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unseren Sheffield Shots hier von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich auch wieder mit dabei Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hi Andreas.
Wir haben gestern ein kleines Tippspiel gemacht in unserem Podcast, haben gesagt, Mensch, wer kommt denn weiter? Christian, 4 von 4, und deswegen bist du unser hochbezahlter Experte.
Ja, auch ein blindes Huhn. Einer von uns beiden musste ja halbwegs recht haben. Es hat jetzt mich getroffen. Es war durchaus knapp, vor allem in 2 Matches letztendlich. Aber ich glaube, wir sind beide relativ froh, wie diese Weltmeisterschaft insgesamt bisher verläuft. Ich habe noch nichts gehört, ob die Corona-Tests der Spieler, die für heute ja noch oder für gestern Abend ja nochmal alle anstanden, für die 8 Viertelfinalisten alle durchgegangen sind mit negativem Ergebnis. Das wäre sehr gut. Nicht, dass wir ein Viertelfinale weniger haben. Und ja, was für ein Line-up. Schon sehr kurios. In 6 Fällen von 8 Fällen hat sich der topgesetzte Spieler des Achtels durchgesetzt und ausgerechnet einmal für ein Viertelfinale dann die beiden Qualifikanten. Also es ist irgendwie schon sehr kurios, wie das bisher verlaufen ist. Aber wer weiß, vielleicht reden wir dann über eine Riesenchance für den einen oder anderen noch.
Wir haben auf jeden Fall 3 Viertelfinals, die wir vorher gesagt hätten, Mensch, wenn wir die bekommen, dann ist es auf jeden Fall ganz, ganz toll. Lass uns über die Achtelfinals sprechen, die gestern zu Ende gegangen sind. Und wir fangen an mit Ronnie O'Sullivan gegen Ding Junhui. Ronnie O'Sullivan hatte in den ersten beiden Sessions nicht wirklich immer zu 100% gute Snooker gezeigt. Er hatte immer eine Mini-Session dabei, in der er schwach war, wo Ding Junhui dann auch seine Chancen genutzt hat. Aber man hatte nicht das Gefühl, dass da so richtig der Esprit da war. Ronnie O'Sullivan hat aber gestern gleich die ersten beiden Frames gewonnen und dann schaute er nicht mehr zurück. Dann ließ er Ding Junhui maximal noch auf einen Frame ran, aber nicht mal mehr. Das Unentschieden konnte Ding Junhui zurückerobern. Ronnie O'Sullivan steht am Ende mit 13-10 im Viertelfinale und hat hinterher eines seiner Interviews gegeben.
Ja, also es war in den ersten beiden Sessions ja schon ein sehr merkwürdiges Match. Man hatte irgendwie jedes Mal das Gefühl, dass Ding Junhui hätte deutlich mehr draus machen müssen. Ronnie O'Sullivan hat sich jeweils, nachdem er mehrere Frames in Folge ja verloren hat, dann wieder zurückgebissen in das Match. Ding Junhui konnte in beiden Sessions jeweils nur noch dann den Ausgleich machen, sodass es wenigstens mit einem Unentschieden in die entscheidende Session ging. Aber in der, muss man leider so sagen, war er dann nicht mehr wirklich konkurrenzfähig. Mich hat auch gewundert, dass Ding Junhui nach dem Match gesagt hat, er hat eigentlich sehr gut gespielt. Also alles in allem ist er da sehr zufrieden mit sich. Ich weiß nicht, also er hat natürlich relativ ordentlich Snooker gespielt, aber mit ein bisschen mehr Biss, Kampfgeist und vielleicht auch dem ein oder anderen taktischen Fehler weniger, hätte ja Ronnie O'Sullivan in diesem Match durchaus gefährden können. Weiß nicht, ob Ding Junhui da so ein bisschen auch an der Einstellung noch ein bisschen mal was ändern müsste, weil auch nach dem Match wirkte das jetzt nicht so, dass er hochgradig unzufrieden war, dass er hier ausgeschieden ist, sondern sich gedacht hat, naja, war halt Ronnie O'Sullivan, dann ist es halt so. Also der war durchaus angreifbar an diesem Tag. Ronnie O'Sullivan auf der anderen Seite in der entscheidenden Session dann auch wirklich sehr stark unterwegs. Hat zwar immer noch den ein oder anderen Ball vom Spot verschossen, wie ihm das gesamte Match über immer mal wieder passiert ist, vor allem schwarz. Einige Male vom Spot versemmelt, was sehr merkwürdig ist, weil Ronnie O'Sullivan ja eigentlich schwarz auch so gut wie allen Positionen lochen kann, weil er sehr oft dann auch nur mit schwarz trainiert. Alles in allem sehr souverän, 5 hohe Breaks gespielt in der Entscheidungssession und Ding Junhui, wie du schon gesagt hast, nicht mehr rankommen lassen. Darunter auch ein Century nochmal, eine 117, eine 93 dann im letzten Frame. Also das war ein sehr guter Auftritt von Ronnie O'Sullivan und jetzt können wir uns auf ein Duell der 92er-Generation freuen, 2er ehemaliger Weltmeister Ronnie O'Sullivan gegen Mark Williams. Ich glaube, besser kann es im Crucible kaum werden.
Ich glaube auch nicht, dass es besser werden kann im Crucible Theater. Die beiden haben sich ja durchaus schon einige Male in einem WM-Viertelfinale oder Achtelfinale gegenübergestanden. Und jetzt treffen sie im Viertelfinale aufeinander. Mark Williams hat hier gute Form gezeigt in den ersten beiden Runden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr interessantes Duell werden könnte. Ich habe es eben schon erwähnt. Ronnie O'Sullivan hat eines seiner Interviews gegeben, hat gestern in der BBC dann darüber erzählt, dass er glaubt, dass die nachfolgende Generation nicht so gut ist. Deswegen würde er noch mit oben an der Spitze stehen. Er hat dann auch gesagt, er müsste ein Bein und einen Arm verlieren, um aus den Top 50 rauszufallen. Natürlich ist da wieder eine große Übertreibung dabei und Ronnie O'Sullivan war gestern wieder gewohnt bissig und man könnte dann sagen, Mann, Ronnie, lass gut sein. Ich glaube aber auch, zu einem gewissen Punkt hat er ja durchaus recht und durchaus die Argumente auf seiner Seite. Wie hast du das Interview empfunden?
Ja, also ich habe mich ja gestern auf Twitter dazu in einem sehr langen Beitrag da auch dazu ausgiebig geäußert. Also ich sehe das ein bisschen anders, muss ich sagen. Klar hat Ronnie O'Sullivan recht, wenn er sagt, dass Spieler wie er, John Higgins, Mark Williams, dass die immer noch 25 Jahre, nachdem sie Profis geworden sind, um Titel mitspielen, die Spitze der Weltrangliste stellen und der jungen Generation da so ein bisschen auch das Fürchten lernen. Aber ich finde, dass man das einfach nicht miteinander vergleichen kann. Die Tour vor 25 Jahren war eine komplett andere. Dort gab es im Prinzip nur 32 bis vielleicht maximal 48 gute Spieler. Und das war es dann auch. Dahinter kam nicht so viel. Man hatte es deutlich schwerer, auf die Tour zu kommen. Das Niveau war, abgesehen von der Weltspitze, auch nicht wirklich überragend. Da kann man sich alle Statistiken angucken, allein wie die Century-Quote in den letzten Jahren hochgegangen ist. Das ist einfach ein ganz anderes Niveau. Die Verhältnisse sind ganz andere inzwischen. Ein Stephen Hendry würde heute, glaube ich, auch nicht mehr durch die Q-School kommen, egal wie, in welchem Alter. Und da weiß ich nicht, ob man das wirklich so gut miteinander vergleichen kann. Dann kommt hinzu, dass diese drei Spieler, Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Mark Williams, einfach Ausnahmetalente und ja, so, ich will es nicht Jahrhunderttalente sagen, aber zumindest Jahrzehnttalente ihrer Generation sind. Auch ein Roger Federer könntest du vermutlich zwei Finger abhacken und der würde trotzdem noch in den Top 50 der Weltrangliste im Tennis stehen. Djokovic, Nadal dominieren da auch immer noch in ihren etwas älteren Semestern, wie es jetzt ist. Man darf nicht vergessen, die Menschheit insgesamt wird älter. Man hält einfach auch so länger durch. Es wird Sportler werden immer fitter. Es werden immer mehr neue Trainingsmethoden entwickelt. Inzwischen achten Snookerspieler auf ihre Fitness, was vor 20 Jahren auch nicht der Fall war. Und sind dadurch mental einfach in der Lage, auch deutlich länger auf hohem Niveau diesen Sport ausüben zu können. Deswegen finde ich, hinkt dieser Vergleich immer. Und wenn Ronnie O'Sullivan sagt, er hat damit überhaupt kein Problem, sich ein Bein abzuhacken und einen Arm abzuhacken und noch in den Top 50 zu stehen, dann hat er damit wahrscheinlich recht. Aber man darf halt nicht vergessen, dass er ein Ausnahmetalent ist, was vermutlich einen Stock sich vom Baum holen könnte und immer noch besser spielt als so mancher Amateur. Und das ist halt was man dabei beachten muss, finde ich. Und die Aussagen sind auch relativ gewagt, wenn man sich anguckt, dass er vor 12 Monaten noch gegen einen Amateur in der ersten Runde der Weltmeisterschaft verloren hat. Also ganz so schlecht kann die Jugend ja dann doch nicht sein.
Wo ich sage, er hat einen Punkt, ist diese Geschichte, dass wir im Moment wirklich nicht das eine Wunderkind haben in der Weltrangliste. Wenn man sich die Weltrangliste anguckt, Yan Bingtao, das ist einer von der ganz jungen Generation, die im Moment nach vorne drängen. Karen Wilson vielleicht noch. Aber wenn man sich anguckt, Neil Robertson ist auch schon 38. Judd Trump könnte man noch als etwas jünger bezeichnen. Aber so richtig die ganz junge Generation, die will überhaupt nicht nachrücken. Und das macht mir im Moment so ein bisschen Sorge beim Snooker und beim internationalen Snooker, dass wir solche Spieler wie John Higgins, wie Ronnie O'Sullivan, wie Mark Williams vielleicht noch mit Ende 40 erleben werden und um die Top 40 spielen. Es drängt halt keine Generation von hinten wirklich ran. Und das ist das, was mir persönlich Sorge macht beim Snookersport. Momentan macht's großen Spaß und ich habe großen Spaß hier über diese Snooker-WM zu berichten und es ist toller Sport etc. Aber ich glaube und ich befürchte, dass uns diese Nachfolgegeneration diesen Sport nicht mehr so erlebbar machen können, wie wir es bis jetzt haben und dass wir vielleicht als Snooker-Fans sehr, sehr verwöhnt sind im Moment.
Ja, es ist möglich, weiß ich nicht. Kann im Tennis ja dann ähnlich kommen, sage ich mal.
Im Tennis haben wir eine solide Generation an Nachfolgern für die großen drei. Dass die großen drei im Moment dort noch immer dominieren, das wird in ein paar Jahren aufhören und Novak Djokovic wird wahrscheinlich am längsten noch dominieren. Aber es ist ein gesunder Unterbau da mit Spielern zwischen 20 und 24, die da sind. Da ist es da, bei den Damen sogar noch weitaus krasser. Mir fehlt hier die Generation, die Next Gen, wie sie im Tennis dann auch genannt wird.
Okay, naja, dann ist halt die Frage, was man dann mit Spielern macht, wie Jamie Clark, wie Yan Mingtao, Zhu Yulong, Lü Hao-Tian, Ben Mertens, Julian Boyko, die jetzt so, gut, die sind jetzt noch nicht Profis, aber es kommt ja durchaus ein bisschen was nach. Also ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass es halt heutzutage auch schwerer ist, tatsächlich direkt in die Weltspitze vorzudringen, weil dadurch, dass das Niveau insgesamt halt gestiegen ist, ist es auch unheimlich schwer, die Spieler direkt um sich herum in der Weltrangliste zu schlagen. Selbst Akteure, die 2 Jahre lang, also ihre ersten 2 Main-Tour-Jahre, relativ erfolgreich verbringen, haben es schwer, in die Top 64 zu kommen. Dadurch, dass das Preisgeld so gestiegen ist, gerade auch für die letzten Runden der Turniere, also das ist dann eher ein strukturelles Problem, hat man es eben auch schwer, genug Preisgeld zu sammeln, um überhaupt in die Top 64, Top 32 vorzustoßen. Da muss man ja im Prinzip 2, 3 Turniere gewinnen, bevor man da überhaupt in die Nähe kommt, was früher halt auch anders war. Da reichte ein Turniersieg und man war im Prinzip in den Top 16 drinne. Also ich weiß nicht, da kommen halt wahrscheinlich mehrere Sachen zusammen. Ich glaube jetzt nicht, dass es dem Snookersport so schlecht geht, dass man sich jetzt Sorgen machen muss. Auch ein Judd Trump kann sicherlich noch gut 10 Jahre weiter Snooker spielen. Yan Mingtao kommt danach. Wie gesagt, die chinesische Generation rückt da auch so ein bisschen nach. Wo natürlich absolut das Recht da ist, ist halt, was du gesagt hast, dieser eine Ausnahmekönner wie Ronnie O'Sullivan, wie Steve Davis, wie Stephen Hendry, wie John Higgins, wie Mark Williams, der fehlt im Moment, der so ein bisschen nachkommt. Hätte vielleicht Judd Trump werden können, wer weiß, vielleicht reden wir in 2 Jahren über den nächsten Judd Trump, wenn Jamie Clark jetzt vielleicht der Durchbruch gelingt oder so. Man weiß es immer nicht. Auch Judd Trump ist inzwischen ja 30, also könnte vielleicht der ein oder andere Spieler noch nachrücken. Ich sehe es nicht ganz so dramatisch, ehrlich gesagt, weil das Niveau allgemein halt ungemein stark ist im Moment. Und ja, die 92er-Generation hat halt auch viel vorgelegt, wo erstmal andere nachziehen müssen.
Absolut. Wir werden das jetzt hier nicht abschließend besprechen können. Mir fehlt halt das Wunderkind. Mir fehlt halt die Wunderkind-Generation. Vielleicht ist es Ben Mertens, vielleicht ist es Julian Boyko, was du gesagt hast. Vielleicht ist es Yan Mingtao, der in den nächsten 10 Jahren das Geschehen dominieren wird. Aber mir fehlt so ein bisschen die Basis, der Unterbau. Aber wir sind hier dazu da, um dann auch über die Resultate des gestrigen Tages zu sprechen. Ronnie O'Sullivan war natürlich mal wieder Tagesgespräch. Es gab noch 3 weitere Matches und 2 sind richtig, richtig spannend geworden. Kyron Wilson hat gegen Martin Gould nach der 2. Session mit 11-5 geführt. Und eigentlich ging es nur noch darum, erreicht Martin Gould vielleicht noch das Mid-Session-Interval in der letzten Session. Zwischendurch ging es sogar so weit, dass man gedacht hat, oh, könnte Kyron Wilson hier sogar noch gefährdet werden. Beim 11-9 hätte Martin Gould vielleicht dort das 11-10 hergestellt. Dann wäre es vielleicht nochmal eng geworden. Aber er hat es nicht geschafft und Kyron Wilson zieht am Ende mit 13-9 davon, beziehungsweise gewinnt dieses Match und hat am Ende dann verdient das Viertelfinale erreicht.
Ja, das hat er absolut. Beim Stand, wie du schon gesagt hast, beim Stand von 11-8 war der entscheidende Frame, den sich Kyron Wilson geholt hat. Es lief eigentlich relativ gut für Kyron Wilson. Er hat in jedem der ersten 3 Frames eine Chance bekommen. Martin Gould hat ihm da erst eine 58 um die Ohren gehauen, den zweiten Frame dann auch noch mit 2 kleineren Breaks geholt, den dritten Frame der Session dann, trotzdem Kyron Wilson da eine 52 vorgelegt hatte, auch noch auf die Farben gewonnen. Und auf einmal sah es hier nach einem richtig guten Comeback aus oder nach einer richtig guten Möglichkeit, ein Comeback zu starten. Für Martin Gould wäre das ja so ein bisschen eine Schließung eines Kreises gewesen. Denn 2010 gegen Neil Robertson lag er ja schon extrem weit vorne, verlor dieses Match am Ende noch bitter. Neil Robertson zog dann weiter, wurde am Ende Weltmeister. Und dann kam dieser 20. Frame. Es stand 11-8 und Martin Gould war kurz davor, auf 11-9 zu verkürzen. Und dann hätte Kyron Wilson im Mid-Session-Interval, glaube ich, eine sehr unangenehme Pause verbringen müssen. Kyron Wilson brauchte schon 3 Snooker. Und was passiert Martin Gould? Der britische Kommentator, ich weiß nicht, ob es Dennis Taylor war, irgendjemand meinte jedenfalls noch, treff jetzt bloß nicht schwarz. Und er, was macht er? Er traf tatsächlich schwarz statt rot, gibt damit Kyron Wilson nicht nur 7 Punkte, sondern es blieb auch noch so liegen, dass es einen Freeball gab. Kyron Wilson räumt den Tisch ab und gewinnt diesen Frame dann tatsächlich noch, obwohl er 3 Snooker brauchte, und mit dem 12-8 war dann das Ding im Prinzip natürlich gelaufen. Eine 73 kam dann zwar nach dem Mid-Session-Interval nochmal von Gould, mit der er dann auf 9-12 verkürzte. Mit einer 79 machte Kyron Wilson dann aber aus seiner ersten Chance im 22. Frame das Match klar. Also wenn dieser 20. Frame anders ausgeht, sprechen wir vielleicht über eins der tollsten Comebacks im Crucible Theater heute. Aber so ist es letztendlich dann anders gelaufen. Und verloren hat Martin Gould dieses Match letztendlich durch einen bärenstarken Tag, den Kyron Wilson vorgestern erwischt hat. Also letztendlich Kyron Wilson weiterhin sehr stark unterwegs, aber Martin Gould geht mit erhobenem Haupt aus dem Crucible.
Kyron Wilson wird jetzt den Titelverteidiger Judd Trump herausfordern, wie ich mich auf dieses Match freue.
Ja, absolut. Die beiden haben ja auch sowieso so ein bisschen eine kleine Rivalität am Laufen, ein bisschen erzwungen auch durch die Medienlandschaft. Beides Top-Talente aus den Top 16. Kyron Wilson musste aber inzwischen einiges aufholen. Judd Trump hat ihm ja da so ein bisschen den Rang abgelaufen in den letzten 2 Jahren. Also hochinteressantes Duell mit Vorzeichen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Vor der Weltmeisterschaft hätte ich gesagt, Judd Trump schießt den Kyron Wilson da relativ locker aus der Arena. So wie die WM bisher gelaufen ist, sieht man da Kyron Wilson vielleicht sogar ein Stück weit vorne. Also hochinteressantes Match, was da in den nächsten 2 Tagen bevorsteht.
2 Matches haben wir noch, über die wir sprechen wollen. Neil Robertson hat gestern gegen Barry Hawkins mit 13-9 gewonnen. Nachdem es nach 2 Sessions so aussah, als ob das auf einen ganz großen Klimax hinaus arbeiten würde, hat sich Neil Robertson ja relativ unspektakulär diese letzte Session dann geholt und am Ende mit 13-9 gewonnen. Das war nicht wirklich gut von Barry Hawkins, obwohl man ja auch sagen muss, so richtig überragend hat er auch schon in den ersten beiden Sessions nicht gespielt.
Ja, also Barry Hawkins hat halt irgendwie immer mitgehalten und die kleinen Fehler, die Neil Robertson dann eingebaut hat, sehr souverän ausnutzen können. Und genau das ist ihm dann in der Entscheidungssession gestern nicht mehr gelungen. Ich muss sagen, mir gefällt Neil Robertson sehr gut. Es ist nicht der Hurra-Stil, mit dem er letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft ja in seinen ersten 2 Matches gespielt hat, um dann im Viertelfinale sang- und klanglos auszuscheiden. Oder mit dem er in dieser Saison schon einige Turniere gewonnen hat. Unter anderem ein fantastisches Champion of Champions Finale gegen Judd Trump gespielt. European Masters souverän gewonnen, damit 9-0, glaube ich, was gegen Zhu Yulong. Auf jeden Fall einen armen Chinesen aus der Arena geballert. So läuft das hier bisher noch nicht. Es ist unaufgeregt, es ist solide, es ist sehr konstant und vor allem die langen Bälle kommen bei Neil Robertson. Und das ist ein wichtiger Baustein für sein Spiel und das funktioniert sehr gut. Also ich glaube, Neil Robertson ist gefährlicher, als man ihn jetzt vielleicht nach den ersten 2 Matches einschätzen kann. Gegen Liang Wenbo war ja auch noch nicht alles Gold, aber für mich ist Neil Robertson in der unteren Draw-Hälfte so ein bisschen neben Ronnie O'Sullivan die Überraschung der Weltmeisterschaft bisher. Überraschung im positiven Sinne und Überraschung in der Hinsicht, dass er meiner Meinung nach hier mit zu den Favoriten zählt. Gestern zwar kein Century, aber 3 hohe Breaks gespielt und die Fehler von Barry Hawkins gnadenlos bestraft, der vor allem mit dem Hilfskühl gestern unheimlich schwach war, da 2-3 gute Chancen verballert hat. Zwischendurch mit einer 104 dann nochmal verkürzt hat, aber das war letztendlich der einzige Frame, der ihm da vergönnt war. Also nachdem es nach 2 Sessions mit 8-8 eigentlich perfekt für ein Snooker-Drama aussah, haben die beiden das nicht geliefert. Das Snooker-Drama kam dann erst spät in der Nacht.
Ja, spät in der Nacht, darüber sprechen wir gleich. Neil Robertson ist auf jeden Fall jetzt weiter und er trifft auf Mark Selby und ich möchte mich wiederholen. Junge, was ich mich auf dieses Match freue.
Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ja. Hast du das nicht schon bei Mark Williams, Ronnie und Roger Trump gegen Kyron Wilson gesagt?
Ist das nicht der Wahnsinn?
Es ist ein traumhaftes Line-up bei dieser Weltmeisterschaft. Man kann sich wirklich auf jedes Viertelfinale freuen. Da bringt jedes seine eigenen Geschichten mit. Fast jedes, wenn man jetzt mal Mevlin gegen McGill ausklammert, könnte bereits ein WM-Finale sein. Das ist schon toll, wie diese Snooker-Weltmeisterschaft abliefert. Auch Mark Selby sehr gut unterwegs gewesen, deutlich verbessert in seinem Match gegen Noppon sein kam. Also das wird keine leichte Aufgabe für Neil Robertson, zumal der mit dem taktischen Spielstil von Mark Selby ja auch erstmal klarkommen muss. Robertson ja da eher auf Breakbuilding fokussiert. Also das wird hochspannend. Heute früh um 11 Uhr geht's gleich los.
Und ein Spiel haben wir noch, und das ist gestern in der Nacht entschieden worden. Um 1.10 Uhr hat Anthony McGill seinen Sieg gegen Jamie Clark dann fertig gespielt, beziehungsweise den letzten Ball gepottet und hat dann am Ende gewonnen. Nachdem er mit 2-8 zurückgelegen hat, nachdem es zwischendurch sogar noch so ein bisschen Stress gab zwischen den beiden, weil Jamie Clark mehrfach in der Sichtlinie von Anthony McGill gestanden hatte und die beiden das dann ausdiskutieren wollten, danach hat Anthony McGill losgelegt. Jamie Clark wird sich ob einer großen Chance beraubt sehen, aber Anthony McGill hat gezeigt, erstens, dass er die Zähigkeit hat, dieses Spiel dann durchzuziehen und wirklich sich nochmal zurückzukämpfen. Ja, und dass er am Ende die Geduld bewiesen hat, dieses Match dann auch zu Ende zu bringen, weil es war, und das muss man dann auch mal sagen, es war eine zähe Angelegenheit.
Es war eine sehr zähe Angelegenheit und das ist so ein bisschen ein Was-wäre-wenn-Spiel. Man kann jetzt natürlich sich fragen, was wäre, wenn es diese Szene im 10. Frame nicht gegeben hätte zwischen den beiden? Hätte McGill trotzdem dieses Comeback hingelegt? Hätte Jamie Clark das Match nicht vielleicht sehr souverän für sich entschieden und stünde jetzt im WM-Viertelfinale? Genauso gut könnte man aber fragen, was wäre, wenn im 24. Frame Jamie Clark diese Pinke nicht verschießt? Denn er hatte dieses Match dann im Prinzip auf dem Silbertablett. Nach der 8-2-Führung kam Anthony McGill ja tatsächlich heran, glich bis zum 8-8 aus. Jamie Clark behielt dann aber die Initiative in diesem Match. Trotz vieler Fehler und vieler zäher Frames holte er sich mit Breaks von 57 und 73 erstmal zweimal noch trotzdem die Führung zum 9-8 und zum 10-9 wieder. Dann kippte das Match in Richtung von Anthony McGill. Der schaffte den Ausgleich in einem sehr zerfahrenen 20. Frame und holte sich mit einer 78 dann auch zum ersten Mal seit Matchbeginn die Führung mit 11. Zum ersten Mal Match überhaupt die Führung zum 11-10. Jamie Clark schlug dann toll zurück mit einem fantastischen Ball. Erarbeitete er sich ein 64er Break, holte sich dann auch den nächsten Frame. Lag dann mit 12-11 wieder vorne und Anthony McGill sah da eigentlich nicht so aus, als wenn er das noch drehen könnte. Und dann machte sich Jamie Clark auf zu einem 55er Break und verschoss dann tatsächlich Pink. Und das war kein schwerer Ball, den er da verschossen hat. Das war eigentlich ein straightforward Pot, wie die Briten dazu sagen würde. Also das war sehr überraschend. Damit hat er im Prinzip das Match dann weggeworfen. Anthony McGill mit einer fantastischen Clearance verpasste dann zwar noch schwarz mit an der Bande entlang, kurze Zeit später lochte er die dann aber und erzwang so den Entscheidungsframe. Und in dem hatte Anthony McGill dann auch die besseren Karten, machte da mehr Punkte jeweils aus seinen Chancen heraus. Auch hier hatte Jamie Clark durchaus noch Möglichkeiten, nachdem er dann aber ein Foul es war ein Duell um die letzte Rote und er verpasste diese Rote dann und snookerte sogar Anthony McGill dann hinter Gelb, sodass der mit einem Freeball einsteigen konnte und dann letztendlich die letzten Punkte sich zusammenklauben konnte zum Sieg. Also sehr bittere Niederlage für Jamie Clark, sehr toller Sieg natürlich für Anthony McGill, der hier Durchhaltevermögen bewiesen hat und seit seinem Crucible-Debüt 2015 damit jetzt also zum zweiten Mal im Viertelfinale steht bei der Weltmeisterschaft. Ja, und die Reise muss ja noch nicht zu Ende sein. Curt Mevlin gegen Anthony McGill, es wird ein Duell werden, was in dem beide im Prinzip befreit aufspielen können, weil für beide ist ja einfach jetzt im Prinzip alles, was kommt, nur noch on top ist. Anthony McGill vielleicht mit ein bisschen mehr Druck, weil er der etwas höher platzierte Spieler ist und auch der etwas erfahrenere. Aber es ist für beide eine Riesenchance, hier zum ersten Mal in ihrer Karriere ins WM-Halbfinale einzuziehen.
Heute werden wir jeweils zwei Sessions erleben von den Partien Judd Trump gegen Kyron Wilson und Mark Selby gegen Neil Robertson. Heute Nachmittag Curt Maffling gegen Anthony McGill und die ganze Aufmerksamkeit oder die meiste Aufmerksamkeit wird wahrscheinlich auf dem Match zwischen Mark Williams und Ronnie O'Sullivan liegen. Wie gesagt, für Curt Maffling und Anthony McGill ist das eine Riesenchance. Die anderen sechs haben sich schon bewiesen und bis auf Kyron Wilson sind auch alle schon Weltmeister geworden. Das ist das Viertelfinal-Lineup und es stehen die beiden besten Tage des Snooker-Jahres bevor. Das sage ich jedes Jahr, wenn wir aufs Viertelfinale vorausschauen. Die beiden, die alle vier Viertelfinals werden innerhalb von sechs Sessions entschieden. Und wir werden morgen über den ersten Tag darüber sprechen. Das war die neueste Ausgabe unserer Sheffield Shots hier von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das gefällt euch. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt vor allen Dingen Christian auf Twitter @beoff147. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.